Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenspiel. Am Mikrofon begrüßt Sie Fabio Dice zu dieser neuen Folge. Zurzeit laufen die Proben zu Benjamin Brittens Oper A Midsummer Night's Dream, die am Theater Winterthur auf die Bühne kommt. Und dabei handelt es sich um unsere alljährliche Opernproduktion, in der Sängerinnen und Sänger des Internationalen Opernstudios die Hauptrollen singen werden. Im Sommernachtstraum sind das sehr viele Rollen und alle Mitglieder des Opernstudios können wir hier leider nicht vorstellen. Wir haben uns deshalb entschieden, Ihnen diesmal einen jungen Schweizer Sänger vorzustellen, von denen es in diesem sehr international ausgerichteten Studio auch hin und wieder einen gibt. In diesem Fall ist das der Bariton Felix Gigli. Herzlich willkommen.
Danke.
Außerdem ist heute unsere Operndirektorin Annette Weber zu Gast, denn wir wollen quasi aus zwei Perspektiven heute ein bisschen über die Anfänge von Gesangskarrieren sprechen. Wir wollen über die Ausbildung am Internationalen Opernstudio sprechen und außerdem auch mal das Thema Gesangswettbewerbe, denn Felix und Annette haben beide zahlreiche Erfahrungen in diesem Bereich. Herzlich willkommen, Annette.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Annette, Operndirektorin ist kein Beruf, den man sich nach dem Schulabschluss einfach mal so aussucht. Ich glaube, man muss in erster Linie eine große Affinität zu Gesangsstimmen mitbringen. Und mich würde zum Einstieg interessieren, wo hast du diese ganze Erfahrung gesammelt und auf welchem Weg bist du zu diesem Beruf gekommen?
Ja, also zum Theater und zur Oper kam ich eigentlich wirklich durchs Tanzen. Ich habe getanzt, habe dann gesehen, dass die Balletttänzer der Kompanie in Karlsruhe auch in Opern mitgemacht haben. Bin dann in Oper reingerutscht, habe den Opernvirus bekommen nach einer Bohemvorstellung. Dann hatte ich eine Klassenkameradin, die gesagt hat, komm doch mit, ich bewerbe mich als Statistin. Habe ich gesagt, ja, komme ich mit. War dann Statistin, habe dann als Regieassistentin in Karlsruhe angefangen und habe dann alles zusammen 20 Jahre als Regieassistentin gearbeitet und habe dann 2013 sozusagen die Seite gewechselt vom Am Künstlerischen bin ich ins Management gewechselt, erst an der Oper in Dresden und dann in Hamburg und jetzt hier. Und ich hatte in meiner Zeit als Spielleiterin und Regieassistentin immer schon ganz großes Interesse, wie funktioniert Gesang, wie können so zwei kleine Stimmmuskeln so viel aushalten und ohne Mikrofon so große Räume füllen und habe auch ein gutes Gespür da durch dieses viele Aufproben sein für Sänger bekommen und eben auch, was mir wichtig ist, jung, also Gesang natürlich, aber auch Darsteller, weil ich ja eben von der Regieseite komme.
Der Sängerberuf ist ja auch nicht unbedingt eine gewöhnliche Berufsentscheidung, Felix, die man einfach mal so fällt. Auch bei dir würde mich interessieren, woher kommt deine Liebe zum Gesang? Wie hat dein Weg angefangen?
Für mich kam das Singen irgendwie eher zufällig und auch eher spät. Aber Musik war irgendwie immer Teil von meinem Leben. Also meine Mutter ist Pianistin und ich habe mit 4 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Aber ich war irgendwie nie gut genug, dass ich da jetzt unbedingt hätte Geige studieren wollen. Ich wollte eigentlich via Jus dann in die Diplomatie gehen. Das war irgendwie mein großer Wunsch. Aber während dem Gymnasium war ich im Chor und das hat mir super Spaß gemacht. Und mein Chorleiter damals hat mir dann gesagt, ja, sing doch mal ein Solo, vielleicht nimm mal eine Gesangsstunde oder so. Und dann mehr und mehr war für mich klar, okay, mit der Stimme ist es irgendwie einfacher, das auszudrücken, was ich möchte.
Einfacher als mit den Geigensaiten.
Definitiv einfacher als mit dem Stück Holz, das mir einfach nicht gehorchen wollte. Und dann fing ich an, Jus zu studieren und habe dann gleichzeitig den Vorkurs gemacht für die Schola.
Und hast du beides abgeschlossen?
Ja, ich habe sogar die Prüfung geschrieben im Jus und die haben dann aber schlussendlich nicht gezählt, weil ich das Studium dann halt pausiert oder mehr oder weniger eigentlich abgebrochen habe und dann kam ich dann in das Cola rein und habe dann das neu begonnen, genau.
Und momentan sieht es ja nicht danach aus, als ob du das Jus-Studium gerade brauchen würdest. Du hast große Wettbewerbe gewonnen im Jahr 2023, bist im Internationalen Opernstudio. Aber ich finde das sehr interessant, man sieht es ja bei vielen Musikern, dass Karrieren eigentlich so über Umwege passieren, dass erstmal andere Begabungen auch im Zentrum stehen. Und ich glaube, das ist ja auch gut, weil Gesangsstimmen Zeit brauchen, oder?
Ja, es bedarf vor allem einer guten Ausbildung und es dauert eigentlich seine Zeit, bis man wirklich technisch so weit ist, dass man sagt, man hat sein Instrument wirklich unter Kontrolle. Es gibt Stimmen wie Sopran und sowas, die haben dann schon ein bisschen Zeitdruck, weil man sagt so Mitte 20, jetzt müsste es starten. Man sagt immer, die Bässe, die haben es am besten, die haben Zeit zu reifen und so eine Bassstimme, bis die so richtig entwickelt ist, da kann man auch Mitte 40 nochmal voll durchstarten. Und das sind bei den Stimmfächern doch Unterschiede. Aber Grundlage von all dem ist eben gute Ausbildung, gute Technik.
Felix, du hast es gerade erwähnt, du bist ein Bariton im Stimmfach her. Darüber sprechen wir später sicher auch noch mal ein bisschen genauer. Du hast aber gesagt, du hast den Fokus an der Schola Cantorum Basiliensis gemacht. Das ist eine Schule, die ist eigentlich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert. Mhm. Also einen sehr speziellen Fokus schon. Hat das einen bestimmten Grund gehabt, dass du an dieser Schule studiert hast?
Ja, einen ziemlich einfachen Grund, weil mein erster Gesangslehrer hat bei dem Lehrer, der an der Schola unterrichtet, studiert und mir gesagt, dass ein guter Lehrer geht zu dem studieren. Und das war dann eigentlich der Grund, wieso ich an die Schola ging. Klar, alte Musik interessierte mich schon auch, aber ich wollte vor allem zu dem Lehrer, mit dem ich dann auch den Vorkurs machte. Was das dann alles beinhaltete in meinem Bachelorstudium, das war mir, glaube ich, nicht ganz klar. Also die 90 Minuten gregorianische Choral und historische Notationskunde und improvisierter Kontrapunkt und solche Dinge, das hatte ich nicht ganz auf dem Schirm, aber es hat mir sicher sehr viel mitgegeben, dann auch für später.
Ja, diese Zeit an der Schola und die Zeit mit der Altmusik scheint dich doch geprägt zu haben. Ich habe euch nämlich beide gebeten, ein Stück Musik mitzubringen und du hast dir ganz explizit eine Motette von Heinrich Schütz gewünscht, nämlich die Motette »Selig sind die Toten«. Willst du vielleicht kurz sagen, warum du dir das Stück gewünscht hast? Hat das auch mit deiner Liebe für alte Musik zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Schütz' Musik, ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingskomponisten und wir durften viele solche groß angelegten Werke aufführen in der Schola. Das hat mich sicher sehr geprägt und gerade diese Motette finde ich unglaublich schön, weil sie sicher auch Brahms für sein Requiem inspiriert hat und ich durfte gerade dreimal Brahms Requiem singen und deswegen hatte ich das gerade sehr präsent.
See you.
Ja, das war die Motette »Selig sind die Toten« von Heinrich Schütz in einer Aufnahme mit dem Vokalensemble Vox Luminis unter Lionel Meunier. Ein wunderschöner Einstieg in ein Gespräch, in dem wir über Stimmen sprechen wollen. Ich möchte jetzt aber gleich nochmal zum Internationalen Opernstudio zurückkommen und dich bitten, das ein bisschen vorzustellen. Annette, wofür braucht ein Opernhaus eigentlich ein Opernstudio?
Ja, also wir in Zürich haben ja das große Glück, ein internationales Opernstudio zu haben. Wir sind hier sehr gut ausgestattet. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 15 junge Sänger, 3 Pianisten. Das ist schon wirklich was Besonderes, dass man eben auch junge Pianisten und Korrepetitoren hat. Das ist ein Opernstudio, finde ich, ist essentiell, weil wir als Institution eines großen internationalen Opernhauses auch die Ausbildung oder Fortsetzung der Ausbildung haben, um eben auch nicht nur den Fokus auf den internationalen Stars zu haben, sondern eben sich auch die neuen Stars zu schaffen und jungen Sängern den Apparat, wie so ein Theater funktioniert, beizubringen, den quasi den Einstieg in den Beruf zu ermöglichen und dann eben auch, was wir hier jetzt auch sehr oft haben, ehemalige Mitglieder des Opernstudios in großen, relevanten Rollen erleben zu können.
Felix, du hast ja nicht nur in Basel studiert, sondern anschließend in London. Und du hast auch bereits in London, wie ich gelesen habe, in einem Opernstudio quasi mitgemacht, nämlich das National Opera Studio in London. Jetzt bist du hier. Kannst du diese beiden Studios ein bisschen miteinander vergleichen? Sind die überhaupt zu vergleichen? Ich kenne das Studio in London überhaupt nicht.
Das National Opera Studio arbeitet mit vielen verschiedenen Partnerkompanien zusammen und wir haben dann Residencies, also wir haben dann so Gastspiele für eine Woche, wo wir dann in diesen Opernhäusern, zum Beispiel in der Welsh National Opera, für eine Woche sind und dann am Schluss eine wie ein Gala-Konzert geben, das so semi-staged ist. Aber eben, es ist nicht angebunden an ein Opernhaus, also wir sind nicht Teil des Opernbetriebes in diesem Sinne. Daher ist das Studio hier wie nochmal einen Schritt weiter, weil eben wir sind ans Haus angebunden, wir haben Unterricht bei den Leuten, die am Haus arbeiten und wir sind dann auch Teil von Produktionen im Haus selber.
Also es geht schon in beiden Fällen eigentlich um den Schritt vom Studium. Ich meine, es kommen ja eigentlich in einer gewissen Weise fertig ausgebildete Sängerinnen und Sänger hierhin, aber es geht immer quasi auch um den Berufsalltag, wirklich in ein Haus einzusteigen, zu lernen, wie ein Haus funktioniert. Annette, also die Gesamtleitung bei uns hat ja Adrian Kelly eigentlich oder die Leitung des Studios explizit, aber du als Operndirektorin bist natürlich gerade mit diesen jungen Sängerinnen und Sängern auch stark verbunden, nehme ich an. Oder inwiefern arbeitest du mit ihnen auch in der Praxis?
Dieses Jahr habe ich das große Glück, dass ich mit dem Opernstudio intensiver arbeiten kann. Wir treffen uns einmal in der Woche für 1-2 Stunden und ich habe dann Einzelcoachings und gebe den jungen Sängern quasi mit, was ich meine Erfahrung von der Sicht, wie funktionieren Auditions gut, wie funktioniert ein Wettbewerb, warum solltet ihr mit dieser Arie vielleicht anfangen bei einem Wettbewerb oder beim Audition, wie sieht insgesamt die Auswahl eurer Arien aus. Und was mir eben ganz elementar wichtig ist, was ich immer, immer wieder runterbete und immer sage, es geht nicht ums Töne produzieren, es geht ums Geschichten erzählen. Auch wenn es nur eine Arie ist in einem Vorsingen, es geht mir darum, dass du mir deinen Gemütszustand erzählst in dem Moment, wo du bist, dass ich eingeladen werde, deine Geschichte zu verfolgen.
Also es geht nicht nur darum, um Gesangsunterricht oder um szenischen Unterricht, sondern auch einmal darum, Auftrittskompetenz zu lernen eigentlich. Wie tritt man auf? Was soll man alles beachten in diesem Moment, der ja manchmal doch wie Spitzensport ist? Man muss irgendwie in einem Moment halt eine große Leistung abliefern, egal wie gesund man gerade ist, wie es einem gerade geht. Also es gehört ja alles auch zum Sängerberuf dazu.
Ja, und es ist eben, der Sängerberuf ist halt wahnsinnig nicht komplex. Es geht darum, erstmal seinen Gesangsapparat unter Kontrolle zu haben, aber auch den ganzen Körper. Wir sind nicht nur die Stimmbänder sind auf der Bühne, sondern der Körper, der Rücken, wie mein alter Lehrer immer gesagt hat, auch für den Rücken läuft die Gage. Also es ist dieses gesamte Dasein und die Präsenz und Interaktion, Leute, die Zuhörer einladen zum Zuhören, mitnehmen, nehme ich mit auf die Reise. Und das gibt dann eben diese beliebten, von mir so sehr ersehnten Momente der Gänsehaut und des Denken und der Katharsis, wo man dann anfängt zu heulen, weil der Sänger sein kleines Herztürchen geöffnet hat, mich eingeladen hat, dazu zu schauen, reinzuschauen. Und das ist doch letztendlich, was Oper ausmacht.
Felix, ich glaube, du bist seit einem knappen Jahr jetzt im Opernstudio, mehr oder weniger. Gibt es eine Erfahrung, wo du sagst, die hat dir unglaublich viel gebracht oder die war dir sehr wichtig, hat dich vielleicht einen Schritt weitergebracht, die dir jetzt gerade spontan einfällt?
Für mich war vor allem die Woche mit Brigitte Fassbender sehr prägend. Unglaublich einfach auch, welche Energie sie in einen Raum bringt und mit welcher wie viel Aufmerksamkeit sie jeder singenden Person schenkt. Und einfach auch technisch hat mich das dann auch sehr weitergebracht. Es hat mir einige Dinge nochmal eröffnet, mit denen ich vorhin ja doch auch Mühe hatte. Und das hat sehr geholfen. Und auch das Zuschauen und zu sehen, wie alle von uns irgendwie versuchen, das anzunehmen und aufzunehmen und umzusetzen, was sie uns mitgeben möchte, das fand ich unglaublich spannend. Und ja, ihre Erfahrung ist grenzenlos und sie scheint nie müde zu werden und davon zu zehren war sehr inspirierend.
Die Mitglieder des Opernstudios bringen ja regelmäßig eine eigene Opernproduktion auf die Bühne am Theater Winterthur. Eben in diesem Jahr ist es Benjamin Brittens Oper A Midsummer Night's Dream nach dem berühmten Stück von Shakespeare. Es gibt in dieser Oper ganz unterschiedliche Figurengruppen, die Elfen, diese Naturwesen, es gibt die Menschen aus der Athener Oberschicht und die Handwerker, die eher so die einfachen, rüpelhaften, komödiantischen Figuren sind. Und über diese Handwerker möchten wir uns heute vielleicht ein bisschen eher unterhalten, weil Felix, du singst einen von diesen Handwerkern, Robin Starveling, einen Schneider, richtig?
Ja.
Diese Handwerker proben eigentlich ein Stück innerhalb von diesem Stück, nämlich die tief tragische Komödie von Pyramus und Thisbe, über die auch sehr viel gelacht wird, die sie schließlich auch aufführen. Wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt, eigentlich den Anfang dieser Aufführung der Handwerker im dritten Akt der Oper.
If we offend, it is with our good will. As you should think, we come not to offend, but with good will. To show our simple skill, that is the true beginning of our end. Consider then, we come but in despite, we do not come as minded to contend to our true intent is.
Ja, wir haben einen Ausschnitt gehört aus dem dritten Akt von Benjamin Brittens Oper Midsummer Night's Dream in der Aufnahme, die er selber dirigiert, aus dem Jahr 1967 mit dem London Symphony Orchestra. Britten komponiert das sehr schön, es sind 6 Männerstimmen, vom tiefsten Bass bis zum höchsten Tenor. Man hört da die Stimmfächer so gut, finde ich. Und deine Partie, Felix, die Baritonpartie, ist eigentlich schon die drittoberste Stimme, also ganz nah an den Tenören schon dran. Hoher Bariton eigentlich, kann man sagen. Du bist da schon an einem ganz spezifischen Stimmfach eigentlich am Arbeiten.
Ja, also ich meine, momentan ist das Repertoire, das mir angetragen wird und das ich singen sollte, der lyrische Bariton. Ob sich das irgendwann noch ändert, ob ich irgendwann noch schwere Dinge singen werde, das wird sich zeigen. Das ist im Moment aber kein Thema. Das wird dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren ein Thema. Weil das braucht einfach Zeit und im Moment ist es wichtig, dass mein ganzer Umfang sich einfach homogenisiert, dass sich das alles schön, ja, schön miteinander verschmelzt und stabil und technisch sicher wird. Und den Rest ergibt sich dann eben, ich glaube, bei den Männerstimmen besonders ändert sich so um 30 nochmal ziemlich etwas.
Und ich bin jetzt. Kannst du das auch bestätigen?
Ja, es liegt einfach auch in der Natur der Sache, dass sich die Stimme verändert, weil der Körper verändert sich auch. Bei der Frau durch die Menopause wird alles weicher, vielleicht nicht mehr ganz so straff. Und vielleicht ist das auch bei den Stimmbändern oft der Fall. Und was ich ganz interessant fand, ich war auf einer Konferenz in Kopenhagen, da wurde eben auch thematisiert, dass es für Sänger Sängerinnen Mitte, Ende 40 doch zu diesem körperlichen Veränderung kommt und dass jetzt auch in England eingeführt wird, dass es ein Opernstudio gibt für Stimmen in dieser körperlichen Veränderung. Was ich wunderbar finde, weil so in der alte Habitus im Operncasting, Opernbusiness ist so, okay, die Stimme ist vorbei und der Nachschub kommt. Aber heute, wo man über Nachhaltigkeit, auch soziale Nachhaltigkeit nachdenkt, finde ich das ganz wichtig, dass man sagt, okay, Stimmen verändern sich. Und was ich auch immer wieder sage und immer versuche, wieder allen begreiflich zu machen, es gibt für jedes Alter die passende Rolle und für jede Stimme die passende Rolle.
Der Zeitfaktor ist ja ohnehin wahnsinnig wichtig. Du hast zum Beispiel, Felix, habe ich gesehen, die Rolle des Billy Budd in deiner Repertoire-Liste bei einem Wettbewerb angegeben. Das ist eine große Rolle von Benjamin Britten, auch eine sehr hohe Baritonrolle. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht gut, wenn du die bereits jetzt auf der Opernbühne singen würdest, obwohl es eine sehr junge Figur ist. Also man darf dann den Moment wahrscheinlich auch nicht verpassen, in dem es richtig ist, die Rolle zu singen.
Ja, ja. Also ich glaube, gerade bei dieser Rolle gibt es vielleicht so ein Zeitfenster von so 5 bis 7 Jahren, wo das dann passt eben so. Weil es ist groß, es ist hoch, es ist viel singen. Die Arie ist eigentlich sehr wenig repräsentativ für den Rest der Rolle, weil die ist super lyrisch und da passiert eigentlich nichts im Orchester, aber gerade im ersten Teil muss man ziemlich ran. Aber eben, ich denke, so mit 30, 35 sollte das machbar sein und da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, ich darf das mal singen.
Felix, erzähl doch noch ein bisschen jetzt von der Arbeit am Sommernachtstraum, vielleicht gerade an der Szene mit den Handwerkern, die ihr Stück aufführen, wie ihr das macht jetzt in der Inszenierung mit Rainer Holzapfel.
Ja, also es ist ziemlich cool, die Idee, die sie da hatten, weil ein zentrales Ding in der ganzen Inszenierung ist dieser Vorhang, der sich bewegt und ich möchte da jetzt nicht so viel verraten, aber die Komödie in der Komödie wird tatsächlich eigentlich ein Puppentheater und das Kostümdepartement hat mit wahrscheinlich sehr viel Herzblut und sehr viel Schweiß und so weiter unglaublich schöne Puppen entworfen, die wir dann während dieser Komödie dann bedienen und handhaben und mit der wir dann dieses Pyramus und Thisbe aufführen und das wird ziemlich, ziemlich lustig.
Was ja sicher auch eine spezielle Herausforderung zusätzlich nochmal ist oder eine andere Herausforderung, als einfach nur auf der Bühne zu stehen.
Also, es ist gerade für mich persönlich das Anstrengendste ist, dass ich selber singe die Rolle von Robin Starveling und in dieser Komödie ist er der Mond. Und ich habe einen Mondkopf, aber ich habe auch diese Laterne, die ich in der Hand halten muss. Ich habe es jetzt nicht getimed, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Und mir fällt dann da, irgendwann fängt der linke Arm halt dann doch an zu brennen.
Gut für den Bizeps.
Genau.
Und alle machen sich lustig über den armen Mond.
Ja,
weil das Stück wirklich eine ziemlich tief traurige Komödie ist.
Ja.
Wir hören noch einmal kurz in die gleiche Aufnahme rein, und zwar an die Stelle, wo der Mond eben sein kleines Solo hat.
I'm myself the man in the moon, do seem to be.
The man should be put into the lantern. How is else the man in the moon?
This lantern doth the
he does not come there for the candle. Proceed, moon.
All I have to tell you is that this lantern is the moon. I, the man in the moon. This thorn bush, my thorn bush. And this dog, my dog.
Ja, auch an dieser Stelle hört man noch einmal sehr schön, dass Britten, der ja mit Peter Pierce liiert war, mit einem Sänger, einfach ein großer Sängerkomponist auch war, der unglaublich schön die Farben einsetzt, diesen gläsernen Klang, den er diesem Mond gibt und eben wieder die hohe Baritonstimme gesungen hat, das hier Keith Ruggett, wieder unter der Leitung von Benjamin Britten. Ja, an dieser Stelle möchte ich mit euch beiden gerne ein bisschen über Wettbewerbe sprechen und darüber, wie wichtig sie für eine Karriere sind. 2023 wart ihr beide bei der Queen Sonja Singing Competition in Oslo. Du, Annette, als Teil der Jury und du, Felix, als Sänger und als Gewinner des Liedpreises. Herzliche Gratulation noch einmal. Und wenn man so diese Liste des Wettbewerbs anguckt, die vergangenen Gewinnerinnen, dann sind da Namen dabei wie Lise Davidson, Jacqueline Wagner, Elsa 30, alles fantastische Sängerinnen der jüngeren Generation, die jetzt große Rollen singen. Annette, sind Wettbewerbe sozusagen Pflicht, wenn man eine Gesangskarriere machen will?
Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, ob es Pflicht ist. Es hilft einem natürlich wirklich, in den Beruf reinzusteigen, indem man sich einfach misst mit anderen Kolleginnen und sich einem breiten Publikum und einer Jury von wichtigen Operndirektoren, Castingdirektoren, teilweise auch Dirigenten präsentieren kann. Nicht jeder ist ein Wettbewerbstyp. Es sind ganz besondere Bedingungen. Man muss auf dem Punkt sein, man muss eine Arie präsentieren und es muss wuppen. Bei manchen sind sehr nervös und dann sage ich, lass es lieber. Weil man kann auch, wenn es nicht passt, nicht erfolgreich, kann es auch nicht so toll sein. Ich rate aber bei denen, wo ich großes Vertrauen habe, macht es, weil man eben quasi einer ausgelesenen, exquisiten Jury sich von unterschiedlichen Seiten zeigen kann. Gleich vorsingen für 8 oder 10 unterschiedliche Operndirektoren. Das bedeutet, ich muss nicht mein Zugticket buchen, Hotel von Paris nach Amsterdam buchen. Also man geht wohin, man kann sich präsentieren und wenn man Glück hat und bis ins Finale kommt, kann man sich mit 3, 4 oder sogar 5 Arien präsentieren und eigentlich auch zeigen, wie wandelbar man ist.
Für dich gehört es ja zur größten Arbeit, hier jede auch noch so kleine Rolle besetzt zu kriegen. Du musst eigentlich sehr, sehr viele Sängerinnen und Sänger hören. Und bist dafür auch viel unterwegs. Kann man schon sagen, dass die Wettbewerbe einen großen Teil davon ausmachen? Also Findest du da die Sängerinnen und Sänger?
Ja, das auch. Also natürlich auch für kleine Rollen. Aber man beobachtet ja dann auch so, wie entwickeln sich die Karrieren. Vielleicht sage ich dir, in 5 Jahren ist es die perfekte Contessa. Jetzt ist es vielleicht wieder noch zu früh, aber in 5 Jahren. Und die Namen sind ja alle auf meiner Festplatte in meinem Kopf gespeichert. Und ich beobachte dann, ich habe von einigen Wettbewerben junge Sänger ins Opernstudio geholt, unter anderem die Ann-Kathrin Nimczyk, die jetzt hier das 2. Jahr ist, und Axel Davian, den habe ich bei einem Wettbewerb in Georgien gehört. Und das ist schön, wenn man auch Leute wie zum Beispiel den Axel aus Georgien nach Europa holt, dass er die Möglichkeit hat, hier in Europa, wo doch ein großer Sängermarkt auch ist oder Theater, es gibt viele Jobs, ihn aus Georgien eingeladen hat, nach Europa zu kommen, um dort dann auch den Beruf auszuüben und damit Geld zu verdienen. Und darum, also Wettbewerbe sind für mich ganz arg wichtig in meinem Casting.
Felix, würdest du dich als ein Wettbewerbstier beschreiben? Oder warum hast du dich entschieden, zu Wettbewerben zu fahren? Du hast ja verschiedene gemacht, auch schon vor den beiden, die du jetzt gerade gewonnen hast.
Ich glaube, ich würde mich nicht als Wettbewerbstier bezeichnen. Für mich sind Wettbewerbe Möglichkeiten aufzutreten. Ich versuche irgendwie mit dieser Anstellung dahin zu gehen und irgendwie auch mir, wenn es möglich ist, bewerbe ich mich nur für Wettbewerbe, wo ich beides Lied und Opernarien singen kann, denn das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich je nachdem auch ein Programm zusammenstellen kann, das schön zusammenfließt. Und ich denke, da liegen eher meine Stärken als einfach hinstehen und Opernarien singen. Ich glaube, das können andere Leute besser. Und die kamen dann zum Beispiel auch eben gerade in Oslo halt dann auch ins Finale und ich halt nicht. Aber deswegen fand ich es auch so schön, dass eben, weil ich sehr happy mit diesem Liedpreis, weil ich da finde, dass ich da doch auch Stärken habe.
Und das Schöne bei dem Wettbewerb in Oslo fand ich, dass es ist eigentlich ein relativ langer Wettbewerb, zeitlich länger als andere. Es geht fast 10 Tage.
Und man ist für die ganze Zeit da als Sänger?
Ja, so je nachdem, wie weit man kommt. Ja. Aber das Schöne ist, sie haben neben den Wettbewerben, wo man sich quasi präsentiert, werden auch Workshops angeboten. Mhm. Unter anderem gab der Felix halt ganz toll mit Stefan Herheim gearbeitet, was dann quasi wie so eine Open Masterclass war. Das Das wurde von Opera Base, was so eine Internetportal ist, angeboten, wie man heutzutage Personal Branding macht. Also wie tritt man im Internet auf, wie vermarktet man sich selber.
Auch ein sehr wichtiges Thema heute,
ja,
für junge,
weil
Sänger.
Es ist dieser Sängerberuf, es geht nicht nur um auf der Bühne stehen, um singen. Es ist heute so umfassend. Wie ist mein Social-Media-Auftritt? Wie finde ich eine richtige Agentur? Wie ist mein Self-Time-Management? Also es ist so, so umfassend und diese Skills werden leider nicht unbedingt an den Hochschulen vermittelt. Und darum fand ich das ganz toll eben in Oslo, dass das Beiprogramm zu dem Wettbewerb so toll war.
Felix, du hast ja nicht nur den Liedpreis gewonnen bei der Queen Sonja Singing Competition, sondern du bist auch Gewinner der Kathleen Ferrier Awards. Und Kathleen Ferrier war eine fantastische Altistin, die leider viel zu früh schon in den 50er Jahren gestorben ist, die eine sehr kurze Karriere hatte. Sie passt aber irgendwie gut in diese Sendung rein, weil sie auch mit Benjamin Britten gearbeitet hat, der sie sehr verehrt hat, der seine zweite Oper, The Rape of Lucretia, eigentlich für sie geschrieben hat, oder sie hat diese Partie auf jeden Fall uraufgeführt. Und ich finde, Kathleen Ferrier zeigt auch nochmal sehr schön, wie individuell und wie speziell eine Karriere sein kann, weil sie hat in der kurzen Zeit bis zu ihrem tragisch frühen Tod doch unglaublich viel erreicht. Sie war eben auch nicht nur oder sogar gar nicht so stark eine Opernsängerin, sondern hat sehr viel Lied gesungen, spät auch noch mit Bruno Walter zum Beispiel das Lied von der Erde von Mahler aufgenommen. Und ich habe mich deshalb entschieden, ein kleines Tonbeispiel von ihr auch mit in die Sendung zu nehmen. Allerdings nichts von Mahler, sondern ich habe mich für ein ganz einfaches irisches Volkslied entschieden. I Will Walk With My Love. Begleitet wird sie am Klavier von Phyllis Spear.
I once loved a boy, just a bold Irish boy. At my request, and this bold Irish boy was my pride and my joy, and I built him a bower in my breast.
Ja, wunderschön, schön, schlicht, man versteht jedes Wort.
Ja, und eben auch die Pianokultur. Also wie schön doch man Liedgesang oder Gesang überhaupt ist im Piano. Das war auch für mich immer ganz wichtig zu sagen.
Mhm. Aber man ist auch wahnsinnig nackt im Lied, habe ich immer das Gefühl. Ich liebe Liedgesang ja sehr, aber man merkt einfach so gerade an diesen scheinbar leichten, einfachen Liedern, wie schwer das ist. Und eben eine Geschichte zu erzählen, was sie macht.
Genau, ja, wirklich. Wunderschön.
Ja, ich wollte noch ein bisschen über dieses Thema sprechen. Felix, du hast es ja auch schon angetönt, dass du dich gerne für Wettbewerbe bewirbst, wo du beides singen kannst. Was reizt dich persönlich am Liedgesang und welchen Stellenwert hat es für dich in Bezug auf deine Karriere?
Das Lied war eigentlich der Grund, wieso ich überhaupt anfing zu singen. Das war irgendwie auch vielleicht meiner alten Musikaffinität geschuldet, aber ich war so Operngesang und das ist so viel Geschrei und ich will nur Lied machen. Und das heißt, ich habe sehr viel Zeit verbracht, ganz viele Lieder einzustudieren Und das war eigentlich bis jetzt eigentlich mein Hauptrepertoire. Es ist extrem herausfordernd, es ist extrem nervenaufreibend. Man sieht jede Regung und jede Reaktion im Publikum, weil man halt einfach ihn ja halt 60 Minuten lang in die Augen starrt. Ich finde das aber unglaublich, also eben sehr, sehr, sehr anregend, obwohl ich jedes Mal vor dem Konzert mich frage, warum? Aber dann nachher weiß ich es dann wieder.
Warum so persönlich auf die Bühne? Man kann nicht einmal eine Rolle spielen eigentlich oder jeden Lied eine andere. Der Sängermarkt, sage ich mal, ist ja sehr umstritten. Es gibt sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute, die auf die Bühne wollen. Und mein erster Instinkt wäre jetzt, dass man sich spezifizieren sollte, entweder auf Oper oder auf Lied. Siehst du das auch so, dass man eigentlich heute ganz stark in eine Richtung arbeiten sollte oder ergänzen sich die beiden Bereiche auch?
Also ich finde immer schön, wenn sich das eine und das andere befruchtet. Wenn man vom Liedgesang Sachen mit rüber in die Oper nimmt oder Sachen von der Oper mit in den Liedgesang. Aber was wir jetzt auch schon gesagt haben, beides ist Geschichte erzählen, Emotionen zeigen. Und wenn man das sowohl in der Oper als auch im Liedgesang beherrscht, dann greift man die Leute einfach und begeistert die. Und das ist doch das, weswegen wir machen. Ich sage immer, wir fangen an zu singen oder die Sänger fangen an zu singen, weil die Sprache, normales Reden, reicht nicht mehr aus. Man muss es singen, weil die Gefühle so groß sind, man muss es singen. Und wenn das in der Oper und im Gesang dieses Gefühl mir klar wird, dass die Gefühle jetzt so aus mir rausbrodeln, dass Reden nicht mehr reicht, dass ich singen muss, dann hat er mich, der Sänger oder die Sängerin. Und das ist das, was ich mir von jedem, der da vorne auf der Bühne steht, ob er jetzt eine Arie singt, ein Duett oder ein Lied, mir dieses Gefühl gibt, dass es diese Notwendigkeit und diese Dringlichkeit hat, dass er da vorne steht und singt und mir seinen Gefühlszustand und seinen Aggregatzustand mitteilt.
Ja, jetzt wollen wir dich natürlich mit einem Lied hören, Felix. Und du hast eine Aufnahme mitgebracht von dem Lied Fidèle von Henri Duparc. Und es ist eine Aufnahme vom Wettbewerb in Oslo, so wie ich das gesehen habe. Ist es die Aufnahme, also ist es der Moment, in dem du dich da präsentierst, oder ist es ein nachträgliches Konzert?
Nein, das war die Wettbewerbsrunde mit Annette in der Jury.
Oh,
Das war das Lied Fidèle von Henri Duparc. Gesungen hat Felix Gigli, begleitet von der Pianistin Lina Braten, live am Wettbewerb in Oslo.
Ja, und es ist verrückt. Ich höre das oder gerade die ersten Takte und man hat sofort wieder die Situation vor Augen, wie Felix da stand und gesungen hat. Und man hat sofort wieder dieses Gefühl, wie ich da in der Jury saß und diesen Felix so schön singen gehört hat. Und dieses Wiedererkennbare oder dieses, dass man, wenn man das dann nochmal hört, vielleicht auf einer Aufnahme, dass es einem dann wieder an so Ort zurückbeamt, die einfach für einen wichtig waren. Oder eben, ich saß da in der Jury und war stolz wie Bolle, dass ich wusste, dass Felix zu uns ins Opernstudio kommt. Und auch so ein bisschen so den Neid meiner Jurymitgliedern, dass Felix kommt zu dir und so. Also das war jetzt so, gerade in den ersten Tagen habe ich wieder genau dieses Gefühl gehabt, ja, deswegen hat Felix auch diesen Preis bekommen.
Ja, danke schön.
Mit der ganz rot.
Ja, Henri Duparc hat nur sehr, sehr wenige Lieder geschrieben. Er war ein unglaublicher Perfektionist. Und in diesem Stück kommen ja auch ganz viele Zustände zum Vorschein. Es geht nicht nur um eine Geschichte, sondern um 100.000 Details. Magst du deswegen das Stück so besonders?
Ich finde das Stück imposant. Duparc war ein großer Verehrer von Wagner auch. Und viele seiner Lieder sind wirklich sehr, sehr groß angelegt und haben dann diese Explosion auf diesen letzten drei Seiten, wie dieses Stück vor allem ganz speziell. Und es sind aber ganz viele Momente, die unglaublich zurückgehalten und im Piano sind. Und die Intensität ist sehr kondensiert und man spürt, dass irgendwas explodieren möchte, aber er zögert das raus bis zum letzten Moment. Und ich glaube, gerade eben, wenn man sich dann den Text mal zu Gemüte führt, dann ist Explosion, glaube ich, wirklich das richtige Wort.
Die große Explosion, die gibt es normalerweise eher auf der Opernbühne. Ich bin ein großer Fan vom Lied, gerade weil es so zart und so lyrisch ist und so zurückgenommen. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass das Lied gerade deswegen nicht mehr so gut in unsere Zeit passt, die ja irgendwie so gerne den großen Effekt und das große Trara hat. Bin ich dazu pessimistisch oder seht ihr das ähnlich? Seht ihr eine Zukunft für den Liedgesang?
Also ich kann ja sagen, ich bin erst ziemlich spät zum Lied gekommen. Für mich war immer Oper und dieses ganze Dekor und Aktion und sowas, das hatte mich als erstes angesprochen, weil ich eben vielleicht vom Tanz kam und so und viel Action und Körper. Ich kam dann erst, muss ich sagen, als ich dann mich so intensiver mit Lied beschäftigt hatte, das war in Dresden, als ich da an der Semperoper gearbeitet hatte und habe da René Pape in einem Liederabend gehört oder Roman Trekel und da muss ich sagen, da hat es mich auch gepackt und für mich ist Lied wirklich so wunderbar, um runterzukommen. Eben weil vielleicht man so viel Oper schaut oder hört, ist es für mich wieder so ein Moment der Innehalten und der Pureness, der Reinheit. Und es geht um Gesang und es geht um dieses ganz klare, schlichte Geschichtenerzählen.
Man muss sich drauf einlassen.
Also ich finde, eben gerade wenn es jetzt um die Zukunftsfähigkeit und die Aktualität von Lied geht, ich denke, gerade im Moment bildet sich eine junge, neue Liedszene, die auch versucht, irgendwie ein bisschen die Grenzen von diesem normalen Rezitalformat zu sprengen oder was ein Rezital ist, was in ein Rezital reingehört und welche Stücke da aufgeführt werden und eben, was die Leute zum Beispiel in Lied Basel machen oder in Lieds Lieder und viele, viele neue, junge Sänger sich bewerben für diese Programme und das unendlich Bewerbungen. Ich glaube, es gibt ganz viele junge Sänger, die sich sehr, sehr gern und sehr intensiv mit diesem Genre beschäftigen wollen und das auch tun. Und ich glaube, es ist so wie ich fühle irgendwie wie eine neue Energie, die da kommt. Und ich glaube, es wird auch immer wie wichtiger, weil es gerade dadurch, wir haben vorhin gesprochen über Online-Repräsentation und solche Dinge, es ist sehr viel einfacher, ein Lied hochzuladen. Irgendwie auch, es ist sehr viel einfacher, eine Lied-CD aufzunehmen als eine Orchester-CD. Es gibt in der Zwischenzeit ja zum Beispiel Konstantin Krimmel, der sehr bewusst aufs Lied gesetzt hat und da auch sehr erfolgreich war und jetzt trotzdem eben Ensemble-Mitglied ist und da große Rollen singt an der Bayerischen Staatsoper. Und ich glaube, solche Karrieren werden wieder häufiger. Aber das ist vielleicht nur eine Annahme. Aber
nein, das freut mich sehr, dass ihr das so seht, weil ich liebe die Gattung ja auch. Und ich glaube, sie hängt mit Orten zusammen, wo das gut funktioniert. Eben also, was man so merkt, man muss sich drauf einlassen, man muss sich die Ruhe dafür nehmen. Und dann kann es aber auch ganz heilsam sein.
Ja, und ich glaube, es hat auch was oft Interpret und Komponist, so ein Match, es muss so matchen. Also ich glaube, nicht jeder ist so ein unbedingt Schubert oder Schumann. Vielleicht sagt einer, Hugo Wolf ist meins. Oder dass es sagt, okay, der trifft meinen Nerv und der findet genau die richtigen Töne, mit denen ich mich total identifizieren kann. Weil das finde ich, dass das aus, dass man da auch wählerisch ist. Was passt zu mir? Was kann ich mir wirklich annehmen und das dann auch nach außen geben? Es muss matchen.
Sehr schön. Zum Schluss hören wir uns jetzt aber noch eine Musik an, die weder Oper noch Lied ist, die hast du dir nämlich gewünscht, Annette. Willst du vielleicht selber sagen, was es ist und warum du dir das gewünscht hast?
Ja, es ist die Chorfantasie von Beethoven. Und es ist ein ziemliches 12 Minuten, glaube ich. Es fängt ganz leise mit Piano an, dann kommt das Orchester dazu und es kommt am Schluss dann der große Chor. Und ich habe dieses Stück für mich entdeckt während Corona. Da hatte ich mir vorgenommen, alles von Beethoven durchzuhören und bin da dann in der Endlosschleife hängen geblieben, weil es waren wirklich, also ich war zu dem Zeitpunkt am Opernhaus in Hamburg Castingdirektorin und wir hatten wirklich turbulente Zeiten, weil wir nicht wussten, wohin geht das Ganze. Wir konnten nicht spielen, man hatte die Sänger auf der einen Seite, die Agenturen auf der anderen Seite, alle waren frustriert und ich blieb da hängen und es hat mir eine Ruhe gegeben. Und es wird auch so schön besungen, äußere Ruhe, innere Wonne. Und es hat mich so angesprochen zu diesem Zeitpunkt, dass es so mein Seelentröster zu jeder turbulenten Zeit ist. Und darum, es ist für mich immer wieder, wenn ich merke, meine Emotionen oder es ist so viel los und so viel Druck und so viel Stress, holt mich das einfach immer runter, weil ich dachte, wir haben auch das, diese Krise gemeistert und mit Beethoven an der Hand ging das alles noch viel leichter. Und das ist das, was eben Musik ausmacht, Seelentröster zu sein, Energiespender und darum liebe ich einfach Musik so sehr.
Der Künstler Friedrich Sonnen, es uns beiden nicht entfallen.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Fantasie für Klavier, Chor und Orchester von Ludwig van Beethoven. Wir haben am Klavier Hélène Grimaud gehört, wir haben den Chor und das Orchester des Schwedischen Rundfunks gehört, unter Leitung des Dirigenten Esa-Pekka Salonen. Ja, und das war der Podcast Zwischenspiel von heute. Herzlichen Dank, Annette. Herzlichen Dank, Felix, dass ihr da gewesen seid. Mein Name ist Fabio Dietsche. Ich bedanke mich für Ton und Schnitt bei Tino Martaler und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.